Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um ein ganz besonderes Thema, was jedes Unternehmen definitiv braucht und auch bestimmt hat, und zwar über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Was kann ich hier falsch machen bei der Implementierung? Aber vor allen Dingen geht es natürlich auch um den Einkauf. Das heißt, was kann ich auch falsch machen beim Einkauf von solchen Leistungen? Welche Leistungen sind da überhaupt hinter verborgen? Und was kann ich auch für mein Team mitnehmen im Einkauf? Das heißt, was muss der Arbeitgeber gegebenenfalls auch bereithalten? Was kann ich noch tun, um ein gesundes Team im Einkauf zu haben? Und dazu habe ich heute, also dazu spreche ich nicht alleine, sondern ich habe einen ganz spannenden Interviewgast von der Firma Outness, lieber Hannes Schröder. Herzlich willkommen, lieber Hannes.
Hallo lieber Thomas, ich freue mich schon, also nach der Anmoderation, dann kann das ja nur eine großartige Episode werden.
Absolut, sowieso. Hannes, ganz kurz, damit die Zuhörer ganz kurz wissen, in dem klassischen Stil, wo wir uns kennengelernt haben, was machst du und was kann ich bei dir kaufen? Mhm. So ganz kurz einmal, dass die Zuhörer das einordnen können, warum kannst du zu dem Thema was sagen?
Also unsere Aufgabe ist es, Mitarbeitende von Unternehmen zu mehr Gesundheit, zu mehr Vitalität, zu mehr Ausdauerfähigkeit, Motivation zu verhelfen. Also unser Kerngebiet ist das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Um das kurz zu fassen, ich sage gerne so schön, wir sind so das All-Inclusive-Angebot im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Von A wie Analyse bis Z wie Zielerreichung übernehmen wir sozusagen alle einzelnen Schritte für euch, damit ihr das Kerngebiet, Geschäft, was ihr habt, eure Kernaufgaben weiterhin fokussiert durchführen könnt, und wir kümmern uns um die Gesundheit der Mitarbeitenden, um eben das Optimale rauszuholen.
Perfekt, cooler Pitch, danke dir. Jetzt, wenn wir jetzt, das Thema ist ja riesengroß, betriebliches Gesundheitsmanagement, kannst du uns mal einen ganz kurzen Abriss geben, was gibt es denn für unterschiedliche Dinge, die ich überhaupt einkaufen kann an Leistung, also wie groß ist der Leistungskatalog eigentlich? Von wo bis wo geht der? Also wenn du sagst, es sind jetzt Tapeten, dann einmal kurz fassen, aber so ganz grob, was können wir überhaupt für Leistungen einkaufen, damit jeder weiß, das habe ich doch schon mal eingekauft.
Ja. Also das Themengebiet des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist ganz klassischerweise in so drei Säulen untergliedert. Wir haben zum einen den Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Das ist sozusagen die Pflichtaufgabe auch für jedes Unternehmen. Also jedes Unternehmen muss einen BGM haben, mindestens in der Säule des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, denn das ist verpflichtend sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber. Das muss jedes Unternehmen haben. Falls jemand sagt, habe ich noch nie was davon gehört, ab dem ersten Angestellten muss sozusagen jeder Unternehmer dann eben sich um das Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit kümmern. Dann haben wir den Bereich des betrieblichen Eingliederungsmanagements. Auch dazu sind wir Unternehmer verpflichtet. Das heißt, wenn jemand mehr als diese klassischen 6 Wochen Krankschreibungen hat, das müssen keine 6 Wochen am Stück sein, die können auch geteilt sein, ist sozusagen jeder Mitarbeitende dazu berechtigt, an einem betrieblichen Eingliederungsmanagement dran teilzunehmen. Wir als Unternehmer sind dazu verpflichtet, sozusagen die Beschäftigten dazu einzuladen. Aus Mitarbeitersicht ist das eine freiwillige Teilnahme. Also der Mitarbeiter kann da eben auch ablehnen, aber wir als Unternehmer müssen ein Eingliederungsmanagement anbieten. Und dann haben wir noch die dritte Säule, das ist der Bereich der Gesundheitsförderung. Da sagt der Arbeitgeber oder der Gesetzgeber eher, wir können oder sollten da was für unsere Mitarbeitenden tun. Was wir da aber machen müssen, das ist da ja sehr offen geregelt. Vom einfachen Leitungswasser zur Verfügung stellen oder der klassische Obstkorb, gibt es eine sehr, sehr, sehr weitere breite Bandbreite. Das ist aber mehr oder weniger freiwillig auch für die Arbeitgebenden als auch für die Arbeitnehmenden. So, und das ist so grob die Bandbreite. Da zählen natürlich noch einige weitere Facetten, wie das Thema Führung, Philosophien, Werte dazu, wo man sich natürlich auch gewisse Dienstleistungen mit einkaufen kann. Aber so im Groben und Ganzen mindestens der Schwerpunkt Eingliederungsmanagement und Arbeitsschutz, die sollten geregelt sein.
Okay, perfekt. Also die drei Säulen. Ich glaube, das Thema Förderung, das nehmen wir nochmal mit nach hinten rein. Wenn wir jetzt vorne anfangen bei dem ersten Thema, auch Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Co. oder bei der ersten Säule auch, um es ganz einfach, was sind so die Fehler, die ich machen kann, wenn ich so eine Dienstleistung einkaufe? Weil da gibt es natürlich auch viele schwarze Schafe. Also wir haben da selber auch schon mal ein paar Erfahrungen gesammelt. Und worauf sollte ich dringend achten, wenn ich im Einkauf die Aufgabe gestellt bekomme, pass auf, wir brauchen einen neuen Dienstleister für das ganze Thema Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, brauchen wir jemand Neues. Dann müsste ich ja zumindest wissen, okay, achte, nimm mal die 4, 5 Dinge mit, damit das wirklich sitzt.
Mhm. Erstmal wäre die wichtigste Fragestellung, was will ich überhaupt erreichen? Nicht nur, was will ich erreichen, sondern auch, wie will ich es erreichen, in welchem Umfang will ich es erreichen. Alleine der Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit ist eben im Arbeitsschutzgesetz geregelt, ist sehr breit gefasst, hat viele, viele, viele Unterdisziplinen. Dazu zählt beispielsweise die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen oder auch seit 2017 für Unternehmen verpflichtend ist die Erstellung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen. Die meisten Unternehmen, dadurch, dass insbesondere eben der Arbeitsschutz seit langem geregelt ist, tun da auch schon sehr viel, haben auch, es gibt da so ein paar Platzhirsche in Deutschland, die einfach da auch federführend unterwegs sind und auch fast so eine Monopolstellung haben. Wichtig ist es, da eben auch gewisse Zertifikate sich einholen zu lassen, Referenzen geben zu lassen und da eben auch die Referenzen nicht nur einzuholen, sondern auch nachzuhaken, zu überprüfen und mal ja vorzuführen, wie gut hat das funktioniert? Und eben auch das, was ganz, ganz entscheidend ist, wenn wir jetzt mal einfach diese beiden Disziplinen Gefährdungsbeurteilung oder psychische Gefährdungsbeurteilung mal aufnehmen. Will ich denn als Unternehmen lediglich meine Pflicht erfüllen? Oder will ich das für mich auch wirklich unternehmerisch nutzen? Denn der Begriff Gesundheitsmanagement, da steckt ja auch das Wort Management mit drin. Und ich kann eben auch eine psychische Gefährdungsbeurteilung beispielsweise als super Instrument nutzen, um mir ein Feedback von den Mitarbeitenden einzuholen, um im Sinne der Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität das Ganze effektiv zu nutzen, um daraus ableitend auch andere Maßnahmen, zum Beispiel auch im Eingliederungsmanagement oder im der Gesundheitsförderung dann Maßnahmen abzuleiten. Also so verknüpft man eigentlich diese einzelnen Säulen, wenn ich das denn möchte. So, und auch das sollte ganz klar bei so einer Leistungsbeschreibung oder eben auch bei der Dienstleistungssuche kommuniziert werden. Will ich mehr oder weniger meine Pflicht erfüllen, dann reicht es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch bloß die Gefährdung zu dokumentieren und vielleicht auch ein paar Lösungen zu überlegen, aber das ist eher etwas für die Schublade. Oder will ich das halt wirklich als Tool nutzen, um halt so ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement auch durchzuführen?
Jetzt hast du einmal das Thema Platzhirsche angesprochen und das ist ja, glaube ich, immer ein Thema, ist egal, in welchem Bereich wir was einkaufen. Es gibt natürlich immer die großen und dann gibt es in Anführungsstrichen die kleinen oder die mittleren Unternehmen. Ist das da so, dass man wirklich sagen kann, ja, pass auf, also natürlich kann man die Platzhirsche auswählen, natürlich hört sich das alles schön an, aber der Vorteil zu kleineren ist, gibt es da, wo du sagst, da gibt es schon Abgrenzung, also ich möchte jetzt nur alle Einkäufer und Einkäuferinnen einfach nur sensibilisieren, guckt nicht nur auf die Großen vielleicht, sondern fasst auch mal die etwas kleineren an und sucht mal ein bisschen. Aber was ist da so, hast du da einen Unterschied?
Fluch und Segen zugleich. Also so wie du auch schon gesagt hast, du hast da schon positive Erlebnisse gemacht, du hast auch schon negative Erlebnisse gemacht. Die Großen suggerieren uns ja immer irgendwo Sicherheit und Referenzen und Erfahrungen. Gleichzeitig kann das aber auch bedeuten, dass seit 20 Jahren dieselben Fehler gemacht werden. Und nur weil jemand das schon lange und oft gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass er das gut gemacht hat. Und davor warne ich eben so ein bisschen, wie du schon selber gesagt hast, durchaus mal aus jeder Größe verschiedene Angebote einholen, in den individuellen Dialog gehen und eben Bezug nehmend von dem, was ich als Zielsetzung habe. Wofür möchte ich das Ganze verwenden? Ist es halt bloß eine Pflichterfüllung? Ja, dann nehme ich vielleicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und greife da einfach zu. Oder will ich das eben wirklich in so eine Art ganzheitliche Managementstrategie mit reinstecken? Dann brauche ich auch Ansprechpartner, Dienstleister, die sich auch wirklich zielgerichtet mit mir als Unternehmen auseinandersetzen. Und das kann vielleicht auch mal ein Euro teurer sein, muss es aber auch nicht, denn auch die Platzhirsche, die brauchen auch ihre Budgets, um entsprechend ihre mitarbeitenden Strukturen bezahlen zu können. Und gerade auch große Unternehmen, wissen wir ja selber, sind dann auch an gewisse Kostenstrukturen und Tarife gebunden. Also es muss auch nicht sein, dass die Großen unbedingt günstiger sind, nur weil sie das schon mal häufiger gemacht haben. Ja. Und da lohnt sich eben auch der breite Blick in alle Bereiche, so wie das wahrscheinlich mit jeder Dienstleistung ganz einfach auch ist. Da ist eben ganz viel, was will ich erreichen? Und dann sollte eben auch das Bauchgefühl, die Referenzen, die Nachweise, Zertifikate sollten dann natürlich auch vorliegen und dann kann durchaus auch super Ergebnisse mit Solo-Selbstständigen und Einzelkämpfern erzielt werden, die sich dann eben doch zielgerichtet mit mir und meinem Unternehmen auseinandersetzen.
Das Thema Zertifikate hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Gibt es da so zwei, drei oder gibt es da eins, wo man sagen muss, also wenn der das nicht hat, dann Finger weg. Also gibt es da welche, wo du sagst, dass die sind wichtig, da sollte ich drauf gucken?
Da wäre es jetzt auch viel zu breit, in den verschiedenen Disziplinen, okay, die verschiedenen Zertifikate aufzulisten. Also da einfach auch im E-Fall Rücksprachen halten mit den sowohl gesetzlichen Krankenkassen als auch mit den Unfallkassen, mit den Berufsgenossenschaften, die dann auch in vielen Fällen halt Referenzen aussprechen können für Dienstleister, mit denen sie dann auch schon viele Jahre zusammenarbeiten.
Okay, also da nochmal drauf zurückgreifen. Und Platzhirsch haben wir grundsätzlich durch das Thema, dass wir da nochmal wirklich den Abgleich haben. Wenn ich jetzt Unternehmen habe, die vielleicht schon ein bisschen größer sind, die haben vielleicht ihre eigenen Arbeitssicherheitsmitarbeiter und haben dort die Verantwortlichen, haben da zwei Mitarbeiter drin, die sagen, das, was du gerade alles erzählt hast, das machen wir alles in-house. Gibt es ja grundsätzlich auch. Also auch von den Zuhörern sind ja auch größere Unternehmen, bei denen sagen, da kaufe ich gar nichts ein. Das läuft alles. Gibt es trotz alledem, was du sagst, ja, das mag ja sein und die fahren auch regelmäßig zur BG-Schulung, aber trotz alledem ist eine Beratung von extern dann nochmal wichtig an der Stelle? Oder sagst du, nee, wenn die das in-house haben, dann ist in dem Baustein, sind die ready, fertig?
Hier kommt es halt auch wieder drauf an. So, heißt, ich kann 20 Jahre denselben Job machen und habe trotzdem bloß ein Jahr Berufserfahrung, weil ich habe irgendwann meine Weiterbildung gemacht und wiederhole meine Fehler jetzt auch wieder die letzten 20 Jahre. So, und dann habe ich keine 20 Jahre Berufserfahrung, sondern eigentlich ein Jahr Berufserfahrung. Wenn ich Mitarbeitende habe, die das in-house machen, sollten diese Mitarbeitenden regelmäßig auf Weiterbildung gehen, regelmäßig auf Austausche gehen, vielleicht auch gewisse Masterminds besuchen, um auch mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Denn alleine im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wenn wir Kontakte aufbauen mit Unternehmen, heißt es ganz häufig, ja, machen wir schon oder das funktioniert bei uns nicht, einfach weil sie in ihren eigenen Dunstkreis immer wieder mit denselben Dingen dieselben Fehler machen. So. Und Einstein hat ja schon gesagt, ne, wer jeden Tag dasselbe macht und unterschiedliche Ergebnisse erwartet, das kann's am Wahnsinn. So, und dementsprechend sollte man auch hier darauf achten, immer mal wieder auf frischen Wind reinzubringen, in Form von eben externen Dienstleistern, die unterstützen, oder eben den Austausch auch mit anderen Unternehmen. Das können auch, ich sag mal, Communities sein, die sich immer mehr auch herausbilden, wo sie einfach Sicherheitsfachkräfte untereinander austauschen, wo ich auf Messen gehe, wo ich Kongresse besuche, um einfach auch mal ja frische Luft schnappe und da eben auch frischen Wind mit aufnehme. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das ist so das, was uns auch immer wieder dann auffällt mit Unternehmen, die vielleicht auch gerade die Disziplin Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit schon seit vielen Jahren machen, sowohl mit Dienstleistern als auch alleine. Auch die dauerhafte Nutzung eines Dienstleisters ist immer ein bisschen mit kritischem Auge zu betrachten, weil auch da fehlt es vielleicht irgendwann am frischen Wind. Und auch wir haben schon Gefährdungsbeurteilungen oder psychische Gefährdungsbeurteilungen gesichtet, wo wir im Nachgang gesagt haben, ist ja schön, dass ihr das gemacht habt, aber warum habt ihr das gemacht? Oder was kann man denn, warum habt ihr nicht noch das und das mit reingenommen und optimiert? So, da kommt halt so, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Und das ist halt genau diese Gefahr, dass wenn ich dann in so einer Blase bin und immer wieder dieselben Dinge tue, da eben, ja, den Blick vielleicht auch für neue Sachen und den Blick fürs Ganze verliere.
Also du warst also auch schon ein Unternehmen, die wirklich auch das selber auf die Beine gestellt haben, sowohl auch mit Dienstleister oder in-house. Jetzt hast du das gerade angesprochen, das ist natürlich immer spannend, so die Stories aus dem Leben. Was sind denn so, also aus dem Arbeitsschutzbereich, so Dinge, wo du denkst, oh Gott, da hätte ich gar nicht gedacht, dass sie weiter sind oder das ist ein Kardinalsfehler, dass sie sowas, oder gibt es da so immer so, wo du sagst, ich brauche immer nur danach fragen, das ist immer der Fehler.
Also das, was wirklich so am krassesten ist, was mich immer noch total schockiert fast, so würde ich sagen, ist das Thema eben wirklich psychische Gefährdungsbeurteilung. Seit 2017 sind psychische Gefährdungsbeurteilungen verpflichtend für alle Unternehmen. Statistiken haben vor kurzem bewiesen, dass nur rund 25% aller Unternehmen dieser Verpflichtung nachkommen. Und ich hatte auch mal gelesen und gehört, dass es im E-Fall, falls ein Unternehmen keine psychischen Gefährdungsbeurteilungen bei einer Überprüfung vorlegt, bis zu 5.000 € Bußgeld droht pro fehlender psychischer Gefährdungsbeurteilung. So, und das heißt, das Ganze wird immer so ein Cluster gefasst. Das heißt, wenn du jetzt die Stelle des Vertrieblers hast, dann brauchst du eine psychische Gefährdungsbeurteilung für die Stelle Vertriebler. So, egal, ob da jetzt 10 Leute drauf sitzen, das ist halt eine Stelle. So, und wenn du mal in Gedanken bei dir beispielsweise durchs Unternehmen gehst, wie viele verschiedene Stellen du hast, dann kommt man mal rucki-zucki auf 10, 15, 20, 30 verschiedene Stellen und das dann mal 5.000 Euro und dann kommt schon mal eine Summe zusammen, wo man sagt, Heidi Witzka, das kann dann schon massiv existenzbedrohend sein. Und jetzt kommt aber auch wieder das, was mich schockiert. Ich glaube, in ganz Hamburg im vergangenen Jahr gab es irgendwie 12 Kontrollen, stichprobenartige Kontrollen. So, und das ist halt das, was so ein bisschen frustrierend ist. Es gibt hohe Bußgelder, es gibt hohe Strafen, es gibt ganz klare Gesetzgebungen, aber niemand, der es überprüft. Und von daher ist mehr oder weniger der Aufruf hier, betreibt lieber ein bisschen Prävention, um dieses Damoklesschwert sozusagen, ja, beiseite zu legen und keine Angst zu haben vor solchen Strafen und nutzt lieber das Ganze, vielleicht als Wettbewerbsvorteil auch, indem man sich um die Gesundheit der Beschäftigten kümmert und dann eben zum Beispiel aus einer psychischen Gefährdungsbeurteilung auch für die anderen Säulen des Eingliederungsmanagements oder der Gesundheitsförderung lieber da neue Erkenntnisse herauszuziehen, um so eben auch ja einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den 75% der Firmen zu haben, die eben sowas dann nicht haben. Und eine Story noch, selbst Unternehmen, die es haben, sollten das auch gut kommunizieren, denn wir haben in Mitarbeiterbefragungen auch schon herausgefunden, dass die Mitarbeiter gesagt haben, nee, psychische Gefährdungsbeurteilung bei unserem Arbeitgeber, davon haben wir noch nie was gehört und auf Nachfrage hin konnte der uns alle vorlegen, das war kein Problem. Also auch da sollte ich, wenn ich das schon mache, es auch offen und ehrlich transparent kommunizieren und auch vielleicht der eigenen Belegschaft aufzeigen. Guckt mal, das Thema psychische Gesundheit liegt mir am Herzen und deshalb haben wir uns um solche Dinge gekümmert.
Tu Gutes und sprich darüber,
ja. Ja, absolut. Aber auch das geht dann halt manchmal unter, ne?
Ich habe mich, also wenn ich das so bei uns sehe, bei uns die Berufsgenossenschaft, die kommt tatsächlich regelmäßig, wenn ich sagen jedes Jahr, aber so alle anderthalb Jahre bestimmt, weil wir auch einen guten Draht haben und dann immer so, Mensch, komm mal vorbei, dann guckt sie auch mal. Aber auch die Unternehmen, die uns auditieren und jeder produziert ja oder liefert irgendwas für irgendwo, also da kommen ja immer irgendwelche Kunden dann auch, die uns auditieren und die gucken darauf auch sehr. Ja. Also die sagen dann auch, wo ist denn Ziel das und wo ist das? Also die pieken dann in diesen ganzen Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit auch nochmal rein. Also da ist man ja auch ein Stück weit in Kontrolle. Aber so wie du schon sagst, sie ziehen die ganzen Maßnahmen an und kontrollieren in ganz Hamburg mehr als 12 Firmen.
Und wir sind natürlich hier ja auch beim Einkaufskompass. Die meisten Unternehmen, die uns dann kontaktieren im Hinblick auf eine psychische Gefährdungsbeurteilung, die kontaktieren uns ja nicht eben präventiv, um sich verschiedene Angebote einzuholen, sondern die kontaktieren uns, weil die BG gestern in der Tür stand. Und das sorgt natürlich dann auch für eine andere Preisstruktur, wenn die Priorität natürlich auf einmal ganz, ganz hoch gesetzt wird und es sofort erledigt werden muss. Und von daher, im Hinblick auf den Einkaufskompass hier, ist es natürlich da auch kostengünstiger, sowas
absolut
in Ruhe erledigen zu können. Und in Ruhe, ja, Stichwort 2017, also 8 Jahre, es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis halt früher oder später mal eine Kontrollinstanz im Haus steht.
Aber ist ja vollkommen klar, wenn du von jetzt auf gleich, natürlich hilfst du dann und fährst wo auch immer hin und hilfst den Unternehmen, weil du musst auch irgendwie Projekte verschieben und Co. und musst es jetzt auf schnell. Und in dem Moment ist ja dann auch wieder nur wichtig für das Unternehmen, die müssen das bis nächste Woche nachgewiesen haben und zwar alles, kriegt man ja alles hin. Aber das ist dann natürlich eine andere Preisliga, absolut. Jetzt, was ich mich im Vorfeld gefragt habe, okay, wir sprechen über die Einkaufsleistung, also was kauft der Einkauf oder was kann der Einkauf einkaufen? Die Frage ist aber, ich glaube ganz, also wer meldet sich bei dir? Sind das die Geschäftsführer? Sind das Arbeitsschutzbeauftragte oder Arbeitssicherheitsbeauftragte? Wer ruft dich tatsächlich an oder ruft dich tatsächlich auch mal der Einkauf an?
Wir richten uns ja nun mit unserem Angebot im Schwerpunkt an kleine und kleinmittelständische Unternehmen. Das heißt, der kleinste Kunde, den wir derzeit betreuen, der hat 5 Mitarbeitende. Das größte Unternehmen, da liegt so bei uns die magische Grenze bei 300, 400, 500 Beschäftigten, wo wir selten mit professionellen Einkäufern zu tun haben. Das ist dann häufig entweder der Personaler oder der Geschäftsführer oder es ist tatsächlich bloß der Einkäufer als ausführende Instanz. Also wenn es einen Einkauf gibt, dann wird vorher sozusagen schon die Leistung mit dem Verantwortlichen, dem BGM-Verantwortlichen, Personalverantwortlichen, Geschäftsführenden im Vorfeld schon besprochen und der Einkauf löst dann mehr oder weniger bloß die Bestellung aus oder fungiert eben im Rahmen einer Ausschreibung, wo wir uns dann eben darauf eben auch bewerben. Das ist so die gängige Praxis.
Ist das also, dass du dann Ausschreibungen bekommst und an Ausschreibungen dann teilnimmst? Ja, das ist ja. Also auch ein,
okay. Insbesondere im kommunalen Bereich. Wir arbeiten auch unter anderem mit Stadtverwaltung zusammen, mit Dienstleistern aus öffentlicher Hand. Und da muss dann natürlich auch häufig mit deutschlandweiten und europäischen Ausschreibungen gearbeitet werden, je nach Umsatzvolumen. Und ja, da gibt es aber auch häufig vorher Anfragen schon, dass man sagt, was könnt ihr überhaupt? Und dahingehend wird dann auch die Leistung beschrieben.
Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Also wir haben es ja jahrelang auch. Also es gibt viele, das ist ja der indirekte Einkauf. Und es gibt viele Dinge, die eingekauft werden, wovon der Einkauf irgendwo was vielleicht mal gehört hat, aber er hält da nicht seine Hand rein. Und jetzt mal als Beispiel, das kostet ja auch alles ein bisschen was. Ne? Das, na klar, ist das wichtig, aber natürlich ist es auch eine große Investition oder je nachdem, wie man das bewertet. Aber da hängen ja auch Zahlungsbedingungen dran, Liquidität und Co. Und da muss auf jeden Fall aus meiner Sicht immer der Einkauf mit eingebunden werden. Personaler oder wer auch immer kann das ja ausführen und organisieren, aber grundsätzlich so die Leitplanken, wo man sagt, so pass auf, mehr als das bitte nicht, Zahlungsbedingungen X und bitte nochmal ein Vergleichsangebot. Ne? Das kann ich als Einkäufer ja schon irgendwo mit einfließen lassen. Genau. Bei der Implementierung, also große Frage, bei der Implementierung von den Maßnahmen, was kann ich da grundsätzlich falsch machen, wenn ich das betriebliche Gesundheitsmanagement einführen möchte? Und jetzt müssen wir uns natürlich wahrscheinlich auf eine Säule konzentrieren, weil sonst wird die Frage zu groß. Bleiben wir bei der ersten Säule, beim Arbeitsschutz. Was sind die Fehler, wenn ich das eigentlich, ich glaube, einführen braucht das gar keiner mehr. Also alle die Unternehmen, die zuhören, die haben das eingeführt. Aber vielleicht beim Wechsel, welchen Fehler ich machen kann. Gibt es da überhaupt welche? Oder sagst du, wenn die mit mir arbeiten, dann ist schon mal alles richtig?
Mit der Säule des Arbeitsschutzes ist tatsächlich die Frage ein bisschen schwierig, weil das häufig in den Unternehmen ja auch so ein niemals endender Prozess ist. Also ja. Du machst ja jeden Tag Arbeitsschutz und musst dich jeden Tag hinterfragen, wo könnten Gefahren an den Arbeitsplätzen für meine Beschäftigten entstehen und wie kann ich diese verhindern? Das ist ja letztendlich der Sinn und Zweck des Arbeitsschutzes. Also Arbeitsschutz schützt nicht vor Arbeit, sondern schützt bei der Arbeit. So. Da, wo es vielleicht ein bisschen besser noch zu erklären ist, ist die Säule der Gesundheitsförderung. Weil was machen die meisten Unternehmen bei der Einführung einer Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz? Es wird aus dem Bauch heraus entschieden. Es ist so ein Bauchgefühl Gesundheitsmanagement, ein Bauchgefühl Gesundheitsförderung. Das klassische Beispiel, wenn ein Unternehmen eine Gesundheitsförderung einführt, ist, ein Mitarbeiter kommt mit einer Idee, sagt, Mensch, ich gehe gerne laufen, wollen wir nicht eine Laufgruppe gründen? Und dann wird einfach mal eine Laufgruppe gegründet. Oder jemand sagt, ach Mensch, meistens der Chef, ihr arbeitet ja immer so schwer und ich will euch was Gutes tun und deshalb biete ich euch eine Rückenschule an. So, und dann ärgert sich derselbe Chef, weil das Angebot nicht angenommen wird. Und die häufigsten Fehler, die dabei eben begangen werden, sind, dass nicht wie bei einem Arzt, also ich mache mal folgendes Beispiel, du gehst zum Arzt, gehst ins Zimmer, ins Behandlungszimmer, der Arzt guckt dich an und sagt, alles klar, ich verschreibe Ihnen die rote Pille oder die grüne Pille oder die gelbe Pille, ohne vorher zu fragen, was ist mit dir, wo drückt's, hast du irgendwo Schmerzen? So, wie würden wir mit diesem Arzt umgehen? Wir würden natürlich sagen, danke lieber Arzt, ich nehme die gelbe Pille und dann ist bestimmt wieder alles gut. Nein, natürlich nicht, sondern wir würden sagen, der muss doch erstmal mich abhören oder ein paar Werte nehmen und vielleicht auch mal fragen, wie es mir geht. Und insbesondere in der Gesundheitsförderung ist es halt so, wir schmeißen halt was rein, so nach dem Gießkannenprinzip und hoffen, dass es funktioniert, sei es der Obstkorb oder sei es die Getränke oder sei es der klassische Gesundheitstag. So, und dann versucht man halt irgendwie an einem Tag das Thema Gesundheit im Unternehmen zu regeln und an den anderen 364 Tagen im Jahr macht man halt nichts. So, und das funktioniert halt erfahrungsgemäß nicht so gut. Und da wäre meine ganz klassische Empfehlung, wenn ich mir Dienstleistungen da einkaufe, dann sollte ich eben Schritt für Schritt das Ganze implementieren, dass ich also erstmal eine bestimmte Bedarfsanalyse oder eben auch insgesamt eine Analyse mal durchziehe. Wie steht das denn um mein Unternehmen? Wie sieht es aus mit den Krankenständen? Was habe ich denn vielleicht auch für eine Belegschaft? Wie sieht es aus mit der Altersstruktur? Wie sieht es aus mit der Geschlechterverteilung? Dann eben auch in Rücksprache mit den Beschäftigten durch eine Mitarbeiterbefragung oder durch Mitarbeiterinterviews, je nach Unternehmensgröße. Was würdet ihr euch denn wünschen? Wo drückt es denn? Und daraufhin sollten dann eben zielgerichtete Maßnahmen abgeleitet werden. Und entweder ich finde halt einen Dienstleister, der sowohl auch die Bestandsaufnahme mit reinnimmt und dann eben, ähnlich wie wir es jetzt machen, alles aus einer Hand anbietet. Oder wenn ich es eben intern löse und lediglich dann die Durchführung der Gesundheitsangebote outsource, dass ich da eben vorher nicht nach dem Bauchgefühl oder Gießkannenprinzip arbeite, sondern eben wirklich zielgerichtet schaue, wo ist meine Zielgruppe und wie kann ich die effektiv unterstützen. Und dann heißt es eher, die richtigen Dienstleister, auch das ist so ein klassischer Fehler, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, wenn ich auch Angebote mache für meine Belegschaft, sollte auch der Dienstleister an sich gut zur Belegschaft passen. So, habe ich jetzt, ich nehme mal dein Beispiel, du bist wahrscheinlich eher männerlastiger und vielleicht auch Männer im gestandenen Alter. Und da kann halt jetzt eine 18-jährige Trainerin entweder gut ankommen, wenn es was fürs Auge ist, oder man fühlt sich halt nicht abgeholt. So, dann würde vielleicht ein Kursleiter, der vielleicht ähnlich konstituiert ist, ähnliches Alter, ähnliches Geschlecht, ähnliche Hobbys, ähnliche Interessen, wir wissen ja, Gemeinsamkeiten verbinden, dass sich auch der Dienstleister dann mit der Zielgruppe identifizieren kann. Dass die Zielgruppe eben auch sagt, Mensch, vielleicht, keine Ahnung, wenn der Ernährungsberater auch vielleicht schon mal übergewichtig war und von dieser Geschichte erzählt, dann kann ich mich mehr identifizieren und nehme den ernster, als wenn eben jetzt, keine Ahnung, eine 18-jährige sehr schlanke Person kommt, wo man dann sagt, naja, komm du erstmal in mein Alter und dann unterhalten wir uns nochmal über das Thema Gewicht und Ernährung und so. Ne? Und es ist ja so.
Wenn du jetzt an das, also das ist, wenn du jetzt an das Thema Förderung denkst, auch da, also ich finde, pragmatisch ja, dass du das wirklich aus einer Hand anbietest, weil dann kann man, das ist mir jetzt gerade nochmal so, wo du das erzählt hast, es ist ja wirklich ein Vorteil. Also viele haben dann irgendwo die Arbeitssicherheit macht irgendwie der, dann überlegt jemand anders sich eine Förderung, aber dass das so alles ein Stück weit in Einklang gebracht wird. Und auch wenn wir dann nochmal so rübergehen zum Eingliederungsmanagement und zum Thema Krankenquote, mal zu gucken, okay, was haben denn meine Mitarbeiter eigentlich auch und wo können wir überhaupt ansetzen, so dieses Gesamtbild. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache, die es bei dir gibt und die ich als Einkäufer auch beachten würde oder zumindest dann meiner jeweiligen Person mitgeben würde. Guck, dass wir vielleicht da einen Ansprechpartner haben. Das ist dann auch wieder nur eine Lieferantennummer und naja. Also von der Seite ist das definitiv ein Vorteil. Wenn ich jetzt an mein Team im Einkauf denke, in der Regel Büroarbeitsplätze und wir bleiben beim Thema Förderung, was sind die Klassiker, die am besten funktionieren, die am besten angenommen werden?
Förderung
die Förderung in Form von, also ob wir jetzt Rückenschule, Obstkörbe oder wie auch immer, was siehst du am meisten, wo du sagst,
welche Angebote, Gesundheitsmaßnahmen so an sich?
Exakt.
Genau, also nicht, welche Fördermaßnahmen gibt es?
Können wir später noch drüber sprechen.
Mhm. Erstmal sprechen wir über die gesundheitsfördernden Maßnahmen. Gut, dann haben wir die Frage nämlich richtig deklariert. Also auch hier, der Wurm muss den Fisch schmecken. Ich kann bei keinem Unternehmen im Vorfeld sagen, das wird bei dir funktionieren und das wird bei dir funktionieren. Das ist eben dieses Bauchgefühl. Begehren.
Okay.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse Bestseller und jedes Unternehmen ist meistens ein gewisser Querschnitt der Bevölkerung. So, und der Querschnitt der Bevölkerung beschäftigt sich im Schwerpunkt mit Muskel-Skeletterkrankungen, beschäftigt sich im Schwerpunkt mit psychischen Erkrankungen und ganz klassisch das Thema so Atemwegserkrankungen oder eben so kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und dergleichen. So, und daraus abgeleitet, wenn also jedes Unternehmen irgendwo ein Querschnitt der Bevölkerung ist, sind dann eben die Klassiker das Thema Bewegung, das Thema Stressmanagement, das Thema Ernährung, was dann eben auch das kardiovaskuläre System mit beeinflusst. Das sind so die Klassiker. Jetzt muss man allerdings auch wissen, nicht jeder ist der geborene Sportler und nicht jeder hat positive Assoziationen zum Thema Bewegung zum Beispiel. So, man muss manchen erstmal aufzeigen, dass Bewegung sich auch gut anfühlen kann. Wenn aber die letzte positive Erinnerung irgendwie, weiß ich nicht, in der 5. Klasse war, beim Sportunterricht und man danach nur noch negative Erfahrungen hatte, weil irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten Ausdauerlauf bei 30 Grad Außentemperatur, das macht halt keinen Spaß. So, und wenn sich das eben verfestigt hat, dann muss man eben solche Glaubenssätze erstmal Stück für Stück auflösen. Und wie machen wir das? Indem wir zum Beispiel durch Screenings und Checkups und Analysen erstmal auch aufzeigen, dass jemand überhaupt ein Problem hat. Weil warum sollte ich jetzt etwas für meinen Bewegungsapparat tun, als Beispiel bei Bewegung, wenn ich gar kein Problem habe. So, wenn ich allerdings schon jeden Tag aufstehe und habe Rückenschmerzen und ich dann auch noch mit einem Rückenscreening bestätigt bekomme, dass ich da gewisse Haltungsschwächen habe, dann ist das Problem erstmal identifiziert. Und gerade solche Screenings, Check-ups und Analysen, die kommen beim Großteil der Belegschaft sehr gut an, weil es ist meistens in einem geschlossenen Raum. Ich bin also eher anonym unterwegs. Ich brauche mich nicht umziehen, ich brauche nirgendwo hinfahren. Ich brauche keinen großen Aufwand betreiben. Es dauert auch nicht lange. So, und all diese Ausreden, die wir sonst vielleicht verwenden, wie von wegen, naja, ich habe gar keine Sportsachen oder ich habe dafür gar keine Zeit oder ach, ich weiß gar nicht, wo das ist. Das sind halt bei Screenings und Checkups häufig sind diese Ausreden da wegrationalisiert und deshalb treffen wir da erstmal ein großes Publikum. So, und wenn wir dann das Problem identifiziert haben und sagen zum Beispiel, Mensch, Thomas, du hast eine Haltungsschwäche, dann fragt Thomas automatisch von sich aus, ja, okay, ich weiß jetzt, dass ich ein Problem habe. Wie löse ich denn jetzt das Problem? So, und dann würden jetzt viele sagen, na klar, mit einer Rückenschule. Aber nein, der Schritt ist immer noch zu groß. Wir müssen dann immer so schrittweise, peu à peu, denjenigen mitnehmen, indem wir dann zum Beispiel sagen, wir machen Wissensvermittlung. Im nächsten Schritt, dass du erstmal erfährst, du bist mit dem Problem nicht allein. Es gibt auch eine Lösung für dieses Problem. Und am Ende, wenn wir die Lösung präsentiert haben, kommt dann Thomas von sich aus und sagt, alles klar, Hannes, ich habe das verstanden, aber ganz ehrlich, irgendwie so ein Bewegungskurs, wann soll ich denn das machen? Also kriege ich nicht hin. Und dann müssen wir halt Thomas wieder an die Hand nehmen und sagen, du pass auf, lass uns einfach einen Termin machen, dauert auch nur 10 Minuten, du brauchst dich nicht umziehen, du brauchst nirgendwo hinfahren, ich komme direkt zu dir ins Büro und wir machen da so kleine Aktivierungs-, Mobilisierungsübungen als eine kleine aktive Pause. So, das tut nicht weh, ist ganz einfach und das kriegst du hin. So, und so sammelt Thomas nach und nach seine positiven Erfahrungen und merkt irgendwann, ach, das tut mir gut. Morgens, wenn ich aufstehe, tut auch der Rücken nicht mehr weh und dementsprechend gehen viele Dinge vielleicht einfacher von der Hand und vielleicht würde es sich sogar richtig gut anfühlen, wenn ich das jetzt regelmäßig mache, auch in meiner Freizeit mache und vielleicht auch länger als 5 Minuten, mal 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten. Und wir wissen ja selber, das, was wir gut können, das machen wir auch gerne und das machen wir dann auch irgendwann freiwillig. Und das ist so die typische Reise und hier ist eben der Fehler von vielen, die eine Gesundheitsförderung implementieren. Die fangen halt am letzten Punkt an, die fangen halt mit dem Rückenkurs, mit dem Entspannungskurs, mit dem Ernährungskurs an. Und wir erreichen dann nur diejenigen meistens, die schon an dem Punkt sind. Das sind aber die, die schon freiwillig ins Fitnessstudio gehen oder etwas für ihre Gesundheit tun. Und wir wollen ja aber die erreichen, die jetzt bisher noch nichts machen. Und die müssen wir dann dementsprechend da abholen, wo sie gerade sind. Und das hilft eben, wenn wir dann zum Beispiel durch eine Mitarbeiterbefragung erstmal erörtern, wer ist denn wo überhaupt mit seinem eigenen Gesundheitsbewusstsein, um ihn dann zielgerichtet da abzuholen, wo er ist. Und das sind so die Klassiker. Also von Screenings, Check-ups, sei es im Bereich Stress, sei es im Bereich Ernährung, sei es im Bereich Bewegung, das sind die Klassiker, hin dann eben zur Wissensvermittlung. Ein Vortrag ist dann doch erstmal einfacher als ein Kurs und mitmachen. Und erst an letzter Instanz heißt es dann eben in die Umsetzung kommen.
Okay, also ich finde diesen Zwischenschritt einfach nochmal gut. Also klar, Befragung ist das eine, dann auch nochmal diesen Check-ups zu machen, wenn du so einen Backcheck gemacht hast und siehst, oh, da ist aber was instabil und dann
das
aber
tut nicht natürlich weh. Insgeheim wissen wir das ja meistens.
Absolut.
So, wer aber dann sich runterguckt und das unwohles Gefühl hat, der weiß ja, dass meistens was nicht stimmt. Aber wenn einer dann eben wie so ein Arzt, also ich war früher selber viele Jahre lang auch im Fitness- und Gesundheitsbereich aktiv und ich hatte ganz häufig Leute, die sich im Fitnessstudio angemeldet haben, weil sie gesagt haben, mein Arzt hat gesagt das. So, und okay, das tut halt weh. Also so schwarz auf weiß zu hören und zu sehen, dass da ein Problem ist. Und dementsprechend kommen dann die Leute in Aktion und fangen an umzusetzen.
Ja, aber diesen Zwischenschritt dann auch nochmal. Also dann nicht zu sagen, nach dem Backcheck oder wie auch immer, welchen Test man macht, so jetzt geht gleich die Rückenschule los, jetzt habe ich es ja gesehen, hier steht sogar, da ist alles nicht in Ordnung, sondern noch einen Zwischenschritt zu gehen, finde ich auch sehr, sehr charmant. Wenn du die Teilnehmer von solchen Maßnahmen, bleiben wir beim Thema Rückenschule oder wie auch immer, wie ist da also, kann man vielleicht nicht pauschalisieren jetzt, das kommt natürlich auch vom Unternehmen drauf an, also, aber wenn du eine Maßnahme hast, die du durchführst, wie ist die Teilnehmerquote bei solchen Sachen? Ob das jetzt, also ich glaube, Gesundheitssachen machen sie alle mit und Check-ups und so, aber wenn wir dann näher auch bei dem Vortrag ist alles erledigt, wir sind jetzt in dem Kurs, in dem Ernährungskurs, in dem Rückenkurs, wie sind da die Teilnahmequoten so grundsätzlich?
Ganz pauschal gesagt, könnte man immer so als so Faustformel nehmen, ein Drittel der Belegschaft nutzt so ziemlich alles an Angeboten. Das sind so die Power-User. Das sind die halt, die auch freiwillig in ihrer Freizeit Sport treiben, die Verrückten. Das ist ungefähr so ein Drittel. So, dann haben wir ein Drittel der Belegschaft ungefähr, das sind so die Picker. Die picken sich so die einzelnen Angebote raus, die für sie relevant sind. Die sagen halt, ach, Ernährungskurs, das interessiert mich nicht, da habe ich keinen Schmerzpunkt. Aber Psyche, da merke ich schon, an der einen oder anderen Stelle bin ich ein bisschen manchmal gestresst. Den Entspannungskurs, den mache ich mal mit. Und Bewegung, da gucke ich mal, ob mir das gefällt oder nicht. So, das ist so ein weiteres Drittel. Und dann haben wir so ein Drittel, wir in MV sagen so, der Mecklenburger Sturkopf, der eben sagt, ich mache hier gar nichts außer meinen Dienst. Und ansonsten lass mich in Ruhe mit allem. Das ist so pauschal gesagt. Allerdings zeigt sich auch, da spielt ganz, ganz viel Firmenkultur und Wir-Gefühl eine Rolle. Wir haben halt auch festgestellt, je kleiner das Unternehmen ist oder auch je kleiner die Teams sind, wo man solche Angebote initiiert, so größer ist die Teilnahmequote. Reden wir also vom 5-Mann-Betrieb, den wir auch haben, dann machen natürlich alle 5 mit. Weil würde da einer sagen, mache ich nicht, dann ist er sozusagen ja so ein bisschen durch den Gruppenzwang ausgeschlossen. Ja. Habe ich jetzt den 500-Mann-Betrieb, dann können die Zahlen auch mal eher so in Richtung 50% der Teilnahme überhaupt rutschen, weil dann ist es eher anonym, ich kann mich schön verstecken, wenn halt auch Angebote stattfinden und ich mache einfach die Tür zu, dann brauche ich mich nicht zu rechtfertigen. Also da ist einfach auch die Erkenntnis, je größer das Unternehmen, umso geringer die Teilnehmerzahlen. Im Schnitt kann man sagen, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und was auch einfach Fakt ist, ist meistens frauenlastige Unternehmen, die sind häufiger einfacher von dem Thema Gesundheit zu überzeugen als männerlastige Unternehmen. So. Das kriegen wir auch. Das kriegen wir auch hin, ist alles kein Problem. Die Jungs müssen halt anders angefasst werden. Die stehen halt lieber eher auf so 1:1 Angebote oder wenn es um Wettkampf geht, so um den Alpha raushängen zu lassen, während die Mädels auch lieber Gruppenangebote nutzen. Also wenn man eine Frauenorganisation hat, dann kann man gerne von Kursen reden. Würden wir bei deinen Jungs anbieten, dass wir da Kurse machen, ja, dann haben sie alles Mögliche im Kopf, aber bestimmt nichts, was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Und da würden sie auch nicht angesprochen werden. Bei den Jungs müssen wir wahrscheinlich eher von einer Gesundheitsolympiade oder einem Sportfest oder ähnlichen reden. Dann würden wir die auch hinterm Ofen vorgelockt bekommen. Aber das sind halt so gewisse Kniffe, die man eben auch dann da mit berücksichtigen muss. Also BGM ist auch so halbes Marketing und Vertrieb.
Absolut. Definitiv. Definitiv auch die Menschen zu überzeugen, eine Entscheidung zu treffen. Ja.
Exakt.
Definitiv. Und wenn du die ganzen Themen jetzt, also die rollieren dann, also du hast jetzt 10 Wochen Rückenschule, 10 Wochen Ernährung. Wie machst du das ein Jahr und dann wiederholt sich das alles wieder oder machst du dann nochmal eine neue Umfrage? Ist das, wie, also wenn man jetzt, ich sag mal, eine Umfrage gemacht hat und die Leute sagen, oh, Rückenschule und Schwimmkurs und was weiß ich nicht und Massage, alles klar, machen wir alles, geht los, immer im Wechsel. So, das wiederholt man ja jetzt nicht permanent oder vielleicht doch, aber wie geht es dann weiter? Wie macht man dann logischerweise weiter?
Also gerade auch im Bereich der Gesundheitsförderung suchen halt viele nach der eierlegenden Wollmilchsau, das eine Angebot, die eine Maßnahme, die alle super finden, die alle mitmachen. Die gibt es aber bisher nicht. Ich habe sie zumindest noch nicht gefunden. Und genau aus diesem Grund arbeiten wir eher nach so dem Prinzip des Obstkorbes oder des Gemüsesalates. Nicht jeder mag Zwiebeln, nicht jeder mag Tomaten, nicht jeder mag Paprika. Mhm. Aber wenn ich eben so einen Gemüsesalat habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jeder irgendwie was für sich findet. Und dementsprechend bieten wir jetzt in dem Fall zum Beispiel eben unterschiedliche Maßnahmen für unterschiedliche Zielgruppen, auch zeitlich verknappt immer wieder an, damit der Rückenkurs, der vielleicht dann das ganze Jahr läuft, nicht irgendwann einschläft oder es machen dann halt nur noch 2 mit und wenn du den 2 das dann wegnimmst, dann sind sie sauer, wenn du es aber weiterführst, dann ist es betriebswirtschaftlich nicht relevant und wir sind ja nun mal auch Unternehmer und müssen da ein bisschen rechnen und von daher arbeiten wir beispielsweise mit zeitlich verknappten Angeboten, die dann, wenn sie gut ankommen, durchaus auch nochmal wiederholt werden können. Dann habe ich aber eher eine Warteliste, anstatt dass ich die Leute gängeln muss, dass sie überhaupt mitmachen. Ja. Das ist natürlich viel, viel charmanter. Und ansonsten ist ein betriebliches Gesundheitsmanagement eher ein klassischer PDCA-Zyklus. So wie man das aus dem Projektmanagement kennt. Wir fangen halt an mit einer Analyse. Aus der Analyse entsteht eine zielgerichtete Planung. Diese Planung wird dann umgesetzt. Während der Umsetzung finden schon, ich sag mal, maßnahmenbezogene Auswertungen statt, um nicht blind unterwegs zu sein, wie in so einer Blackbox, sondern dass man eben nachjustieren kann. Und am Ende des Zykluses, und bei uns ist das tatsächlich so ein Zwei-Jahres-Zeitraum, wiederholen wir praktisch die Auswertung, die Analyse, machen halt eine Evaluation als Vorher-Nachher-Vergleich, um dann aus den Ergebnissen neue Erkenntnisse herauszuziehen, Anpassungen vorzunehmen. Die Belegschaft entwickelt sich immer weiter, die Angebote entwickeln sich immer weiter, die Bedürfnisse entwickeln sich immer wieder weiter. Hätte ich eben 2018 eine Befragung durchgeführt, dann haben sich alle Homeoffice gewünscht. Mache ich dann 2020 oder 2021 die Befragung, dann sagen alle, wir würden gerne wieder raus aus der Isolation und ins kollektive Miteinander. So, dann sind also dann wieder Gruppenkurse auf einmal angesagt und wieder 2 Jahre später sagen alle, ach, so ein hybrides Modell, das ich mir aussuchen kann, wäre das Ideale. Und so entwickelt sich natürlich auch die Gesundheit im Unternehmen immer weiter. Und so kann das eben sein, dass am Anfang vielleicht erstmal alle sensibilisiert werden müssen. Und keiner gerne Sport macht. Und nach 2, 3, 4 Jahren muss ich eher gucken, was gibt es für neue Trends? Wo können wir den nächsten Extremwettkampf mitmachen, weil alle schon entsprechend so fit sind?
Ich finde das mit dem Messen sehr spannend, was du gesagt hast. Also wirklich mal, wir machen einen Plan fertig für 2 Jahre, nicht nur ein Jahr, sondern wenn, dann arbeiten wir 2 Jahre zusammen. Das macht einfach Sinn vom Zyklus her. Und dann am Ende nochmal zu messen, okay, was ist bei rausgekommen? Was hat's gebracht?
Du kannst halt heute kein Training machen und bist morgen gesund, sondern das braucht halt seine Zeit. Aber jeder, der vielleicht angefangen hat mit Joggen, der kann das vielleicht gut nachvollziehen. Wenn ich auf die Idee komme, es ist erst der Erste, ach komm, ich will mehr was für meine Gesundheit tun, ich fange jetzt mal an zu joggen. Dann brauche ich am Anfang nicht die besten Schuhe oder die besten Kleidung, sondern ich ziehe meine Schuhe an und laufe vielleicht mal 5 Minuten und bin nach 5 Minuten K.O. So. Also beschäftige ich mich erstmal, wie schaffe ich es denn vielleicht mal 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten zu laufen. So, und dann wird eben das Thema Ausdauertraining steht da im Fokus. Irgendwann beschäftige ich mich vielleicht mit besserem Equipment. Da wird es auf einmal interessant, was ist der neueste Schuh, was sind die neuesten Klamotten. Irgendwann stelle ich fest, vielleicht müsste ich an meiner Ernährung auch was regeln, um besser laufen zu können. Also beschäftige ich mich mit dem Thema Ernährung. Irgendwann merke ich, ach, ab 30, 40 Kilometer spielt der Körper und die Ausdauerfähigkeit gar keine Rolle mehr, sondern es entscheidet sich zwischen den Ohren. Also beschäftige ich mich auf einmal mit Persönlichkeitsentwicklung. So, irgendwann ist das Mindset gestärkt, aber ach, ab Kilometer 50 tut mir der Rücken weh. Also muss ich auch Krafttraining mit reinbringen. Und so sieht man, aus einem einfachen 5-minütigen Lauf ist irgendwann ein höchst komplexes Thema geworden, weil ich dann eher wie so ein Zehnkämpfer unterwegs bin und schauen muss, wie habe ich die richtige Lauftechnik, wie sind die richtigen Schuhe, wie steht es um den Rücken, wie steht es um die Persönlichkeitsentwicklung, um die Motivation, um das Mindset. Und so sieht man, man wird nie an dem Punkt ankommen, wo man sagt, so, wir haben das Spiel jetzt durchgespielt und alle sind gesund und der Krankenstand ist auf null, sondern es wird eher immer komplexer, um dieses Niveau eben auch einfach halten zu können.
Eine Sache, die du vorhin kurz angeteasert hast, ist das Thema Fördermaßnahmen.
Finanzförderung, ja.
Was für Möglichkeiten, also werden die Maßnahmen gefördert oder was speziell kann man fördern lassen?
Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Also wie vorhin schon mal angesprochen, Berufsgenossenschaften und auch Krankenkassen stehen zum einen mit Beratungsdienstleistungen, häufig auch kostenfrei zur Verfügung. Wenn jemand zum Beispiel so eine Schulung zum Thema psychische Gefährdungsbeurteilung oder Eingliederungsmanagement mal bei seiner Berufsgenossenschaft anfragt, dann wird er feststellen, dass viele, viele dieser Schulungen auch komplett kostenfrei sind. Lediglich dann Fahrt- und Übernachtungskosten müssen getragen werden.
Fahrtkosten wird auch noch bezahlt, habe ich. Also wir haben das auch schon.
Ja, stimmt.
Die Fahrtkosten und Übernachtung, das wird ja alles dann in den ganzen Städten bezahlt, also die Weiterbildung, die sie denn dort vor Ort haben.
Oder wenn man zum Beispiel die Ausbildung zum betrieblichen Ersthelfer nimmt, auch das wird natürlich von den Berufsgenossenschaften mitgetragen und übernommen. Das ist zum Beispiel Förderungsmöglichkeit Nummer 1, dass man einfach mal bei den verschiedenen Instanzen, wir als Unternehmer dürfen wir jedes Jahr hohe Beiträge bezahlen, von daher ist es nicht ganz kostenfrei, aber bevor man was bezahlt und nicht nutzt, kann man zumindest mal schauen, was gibt es denn da kostenfrei auch mit abzugreifen.
Ist gut, dass du das sagst, weil in der Tat ist das eine Sache, die wir jahrelang vernachlässigt haben. Bis ich irgendwann dann mal damals in den ersten Jahren, wo ich zu meinem Vater gesagt habe, ich sage, Mensch, BG, da sollte ich vielleicht auch mal hinfahren und mir das mal angehört habe und die mir erzählt haben, was sie nicht alles da kostenfrei haben. Ich sage, da müssen wir hin. Ja. Das ist ja Wahnsinn, auch allein schon, um die Mitarbeiter da noch zu sensibilisieren in den Themen, aber es ist ja auch alles for free, wenn du das, Anreise, Essen, Getränke, Hotel, Seminar, alles mussten Mitarbeiter lediglich freistellen. Ne? Ja.
Also das übrigens auch noch, manchmal werden auch Seminare zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement oder psychische Gesundheit auch von der Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer mit angeboten. Auch das sind so Instanzen, die man mal mit anlaufen kann. Dann geht es weiter mit dem Thema Steuervorteile. Wir als Unternehmer dürfen bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr in die Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden investieren, wenn es sich um entsprechend zertifizierte Anbieter handelt. Wir sprechen hier vom Paragraph 20 SGB 5. Klingt hochkomplex, aber wir als Dienstleister dürfen uns bei den Krankenkassen immer listen lassen, sowohl von den Konzepten, die wir anbieten, als auch von den Qualifikationen, die wir haben. Deswegen mein Team besteht im Schwerpunkt aus Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sportwissenschaftlern, die eben da auch bei den Krankenkassen gelistet sind, damit eben meine Kunden bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr in die Gesundheit der Mitarbeitenden investieren können. Das ist dann eine ganz normale Betriebsausgabe. Ich mache mal den Vergleich, würde jetzt so ein Hobbytrainer, irgendwie so ein, ja, ich sag mal, Wald- und Wiesen-Personal-Trainer, der mal irgendwie eine Weiterbildung gemacht hat oder keine Ahnung, bloß irgendwie so sein Hobby zum Beruf gemacht hat, würde der Maßnahmen im Unternehmen anbieten, dann kann das zur Steuerfalle werden, denn wenn er nicht zertifiziert ist, dann ist das ein geldwerter Vorteil, weil ich bezahle dann sozusagen das Personal-Training meiner Beschäftigten und mache dann eine direkte Entgeltumwandlung und das zählt als geldwerter Vorteil und darf dann entsprechend versteuert werden. Dasselbe steuerliche Schlupfloch beziehungsweise die steuerliche Falle ist auch bei Massagen. Also Massagen sind nicht in die 600 Euro mit reinzuzählen. Massagen sind als geldwerter Vorteil separat zu versteuern. Und da muss ich aufpassen. So.
Alles klar. Das sind nochmal ganz wertvolle Tipps.
Also wer irgendwie die Massage für seine Mitarbeiter bezahlt, aufpassen, ist ein geldwerter Vorteil und muss entsprechend vom Mitarbeitenden und vom Unternehmen nochmal mit Sozialversicherungsbeiträgen separat versteuert werden. Nur zertifizierte Angebote von zertifizierten Trainern sind bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter Lohnsteuer befreit, sozialversicherungspflichtig nicht notwendig.
So. Okay.
Das ist nochmal so ein Punkt. Und als dritten Tipp würde ich noch mitgeben, gerne mal auf die Homepage www.bgf-koordinierungsstelle.de gehen. Das ist eine zentrale Stelle, Anlaufstelle für Prävention, die für Unternehmen unter anderem auch zur Verfügung steht. Da ist auch der Reiter für Unternehmen, wo man mal seine Postleitzahl eingeben kann. Und wenn man das tut, dann findet man regionale Ansprechpartner von den gesetzlichen Krankenkassen. Und die kann man einfach mal kontaktieren und mal einfach den Kontakt aufbauen und sagen, Mensch, liebe Krankenkasse, egal ob AOK, Barmer, Techniker, DRK Gesundheit, man kann ja vorher schauen, wo sind die meisten versichert, um mal so ein paar Krankenkassen zu nennen, kann man ja dann Kontakt aufbauen und sagen, Mensch, liebe Krankenkasse A, wir haben hier 50% der Kolleginnen und Kollegen, die bei Ihnen versichert sind. Wie können Sie uns denn unterstützen? Und auch da gibt es von Finanzförderung, also ist tatsächlich auch Geld zur Verfügung gestellt wird für die Gesundheitsförderung, bis hin zu Beratungsdienstleistungen oder eben auch, dass externe Dienstleister von der Krankenkasse beauftragt werden. Eine ganz, ganz breite Bandbreite, also vom von der Mitarbeiterbefragung, wo ich vielleicht unterstützt werde, bis hin zu eben Check-ups, Kursen, ist da eine ganze Menge möglich. Das hat aber so ein bisschen, da brauchen wir ein bisschen Verhandlungsgeschick und eben auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle den richtigen Ansprechpartner. Und da empfehle ich auch tatsächlich für diejenigen hier, die Einkäufe sind, eher regional zu gucken. Wenn ich also dann in dieser BGF-Koordinierungsstelle eher eine 0800er-Nummer oder vielleicht irgendwo aus Berlin oder München nur eine Durchwahl finde oder eine E-Mail, die auf info@ beginnt, dann sind da die Chancen wahrscheinlich geringer, als wenn es direkt schon eine lokale Telefonnummer ist. Vielleicht sogar mit einer Person, die ich sogar noch irgendwie aus meinem näheren Umfeld kenne.
Sehr wertvolle Tipps, das tatsächlich auch in der Tat haben wir das auch
mit dem kleiner Geheimtipp, Thomas, wir sind ja unter uns, da kann man auch manchmal die Krankenkasse so ein bisschen gegenseitig ausspielen.
Ja, da gibt's am meisten.
So, da so zwei Geheimtipps, also man kann einerseits gucken, wo sind denn die meisten versichert und kontaktiert diese Krankenkasse, wo die meisten versichert sind, auch mit dem Argument, naja, es sind ja viele von meinen Beschäftigten bei Ihnen versichert und Sie als Krankenkasse wollen ja sicherlich auch, dass die Leute gesund sind. Das ist ein Verhandlungsargument und genauso kann man dann eben auch die Konkurrenz kontaktieren und sagen, Mensch, mir ist aufgefallen, es sind viele bei anderen Krankenkassen versichert, aber gar nicht bei Ihnen. Wäre es denn vielleicht bei Ihnen von Interesse, da vertrieblich bei mir aktiv zu werden? Können Sie gerne tun, aber da will ich natürlich auch eine gewisse Gegenleistung und auch das ist wieder ein bisschen Verhandlungsgeschick. Herzlich. Und das ist so ein bisschen Ja, so unter uns beiden mal gesprochen, hört ja kaum jemand zu, ne? Also da
absolut.
Der Geheimtipp. Also BGF-Koordinierungsstelle lohnt sich immer mal raufzuschauen und die lokalen Ansprechpartner einfach mal zu kontaktieren.
Sehr, sehr coole Tipps. Ich danke dir dafür, weil das ist auch ein Punkt, wo auch wenn der Einkauf das nicht steuert, diese ganze Thematik, wenn das der Personaler macht oder wie auch immer, spätestens an dieser Stelle, wenn es um die Verhandlung geht, sollte der Einkauf nochmal mit reinkommen und sagen, du, wenn die Krankenkasse heute kommt, da würde ich gerne nochmal mit am Tisch sitzen, ne? Um da nochmal ein bisschen was rauszuholen. Jetzt so fast zum Ende hin, es gibt ja ein paar Unternehmen oder auch Unternehmen, die ich kenne, die sagen, weißt du was, Thomas, ich mache das, was ich machen muss, meine Pflicht und dann ist hier Schluss, hier wird gar nichts gefördert, die kriegen alle eine BAV und dann ist Ruhe. Ich zahle keinen Obstkorb, ich will hier gar nichts haben. Und in der Tat muss ich auch tatsächlich sagen, wenn ich so an unsere Vorstellungsgespräche denke oder wenn ich mit meiner Frau dann spreche, dann sagt sie, keiner fragt nach solchen Benefits. Niemand. Sondern, also das ist nicht irgendwie so, erzählen Sie mal ein bisschen, welche Benefits Sie haben, weil sonst komme ich nicht. Das sagt dann keiner. Deswegen ist meine Frage noch an dich, wie siehst du das? Und was sagen vielleicht auch deine Ergebnisse, wo du sagen kannst, ja, ich habe auch so einen gehabt, aber der hat das gemacht und die Ergebnisse sind von da nach da. Was ist dein Statement dazu?
Du hast gesagt, ich mache hier eine BAV und sonst gar nichts. Eine BAV ist ja schon mal mehr als gar nichts. Okay. Also selbst eine BAV ist ja schon mal ein Benefit. Ja, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ist genauso wie viele andere Dinge im Leben. Das, was du ausstrahlst, das ziehst du dann halt auch automatisch an. So, ich habe viele Unternehmerfreunde, die alle jammern, wie blöd ja die Generation Z ist und die sind ja alle unmotiviert und da will keiner so richtig arbeiten. Und soll ich dir was sagen, unser Altersdurchschnitt liegt bei 27 Jahren und ich mit meinen mittlerweile 35 Jahren drücke diesen Durchschnitt massiv. Und alle, die da arbeiten, sind hochmotiviert, sind höchst selbstständig, sind produktiv, weil wir das eben aber auch ausstrahlen. So. Und genauso ist es auch mit dem Thema Gesundheit. Viele von meinen Kunden berichten halt nach einer gewissen Zeit und wenn das eben auch nach außen getragen wird, wenn ich das über meine Social-Media-Kanäle streue, weil nochmal die Betonung, betriebliches Gesundheitsmanagement. Man darf das halt nicht als Satellit, der irgendwo so um das Unternehmen kreist, bewerten, sondern ich muss das halt in meine Firmenwerte, in meine Philosophien, in meine Außendarstellung als ganzheitliches System, als Bestandteil mit reinnehmen. Ich sage immer so schön, BGM ist häufig so dieses fehlende Puzzleteil, was alles miteinander kombiniert, weil BGM hat was mit Steuern zu tun, es hat was mit Personal zu tun, es hat was mit Außendarstellung zu tun, es hat was mit Führung zu tun, es hat was mit Kommunikation zu tun. Es ist ja nicht nur Rückenkurs und Obstkorb, sondern alles hängt ja dann mit allem zusammen und häufig ist so, dass BGM die einzige Schnittstelle, die dann alles miteinander verknüpft, so das fehlende Puzzlestück, auch das Controlling und Kennzahlen und alles hängt mit drin. So, und auf einmal haben alle miteinander zu tun und wenn dann darüber gesprochen wird, wenn das nach außen getragen wird, ja, dann ziehe ich automatisch auch diejenigen an. Habe ich natürlich eher nicht so das auf dem Schirm und trage ich das nicht auch nach außen. Ja, warum sollte sich denn dann jemand bei mir bewerben? Aber stell dir mal vor, wir haben irgendwie eine geile Aktion und alle kriegen es mit und irgendwer scrollt durch die Facebook-Timeline, interessiert sich selber für Sport, Bewegung und Gesundheit. Der bleibt ja automatisch bei dem Unternehmen kleben und sagt sich, hä? Ja. Metallbau Lührmann, was machen die denn alles Verrücktes? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist ja interessant. Oh Mensch, da gucke ich aber mal auf die Homepage und ach, guck mal, die haben sogar eine Stelle frei und komm, ich bewerb mich mal. So, und so haben wir es auch schon erlebt, dass tatsächlich Unternehmen Bewerbungsgespräche geführt haben und auch Mitarbeiter eingestellt haben, die stark umkämpft waren. Ein Unternehmen bei uns ist IT-Dienstleister, wo jeder Programmierer einfach Goldstaub ist. Und die sind halt mitten in der Pampa auf dem Dorf, fernab vom Schuss. Und tatsächlich hat sich ein Mitarbeiter, der 50 Kilometer weit weg wohnt, für dieses Unternehmen entschieden, nur aufgrund des Themas Gesundheitsmanagement. Weil gesagt wurde, ich kann hier meine Leidenschaft einfach mit meinem Beruf kombinieren. Ich sehe, es ist ein geiles Umfeld, die arbeiten auch gerne miteinander so und haben auch gut miteinander zu tun und hat mich angesprochen. So, und das ist halt das, was du ausstrahlst, das ziehst du halt auch an. So, bietest du halt kein BGM an, wird auch keiner bei dir im Bewerbungsgespräch sitzen und sagen, habt ihr denn ein BGM? So, weil du gar
nicht
Leute anziehst. So. Und wir sprechen da viel drüber, wir sprechen darüber, was wir für eine Organisation sind. Wir teilen das in unserem eigenen Podcast und wenn ich halt wieder sage, wir haben eine Stelle offen und wir suchen Leute, dann habe ich halt am nächsten Tag viele, viele Bewerbungen von Leuten, die genau auch ja eine ähnliche Energie und Resonanz ausstrahlen, wie ich das selber tue. Und dann ziehe ich halt genau solche Leute an. Und das ist einfach so der Punkt.
Hannes, ich danke dir. Du hast es gerade selber schon angesprochen. Du hast einen eigenen Podcast. Wie heißt dein Podcast? Das ist für die, die jetzt gesagt haben, da möchte ich ein bisschen mehr zu wissen, bevor ich jetzt den Hannes anrufe, da möchte ich gerne noch mal ein, zwei Folgen hören. Wie heißt er und wie können wir dich auch kontaktieren? Ja.
Der ist hochkomplex in der Namensgebung. Der heißt nämlich Betriebliches Gesundheitsmanagement Podcast. Da waren wir unglaublich kreativ. Aber in Sachen Suchmaschinenoptimierung ist das sehr einfach zu finden. Also gebt einfach ein Betriebliches Gesundheitsmanagement und Podcast. Dann findet ihr sowohl unseren Podcast als auch unseren YouTube-Kanal. Da nicht irritieren lassen, auch der YouTube-Kanal, obwohl es mit Video ist, heißt trotzdem Betriebliches Gesundheitsmanagement Podcast. Sind mittlerweile, ich glaube, 420 Episoden, wird von knapp 45.000 Leuten inzwischen gehört. Und da gibt es jede Woche die neuesten Neuigkeiten rund um das Thema BGM, wo wir auch ähnlich wie du mal Gäste mit dabei haben oder wo ich mein eigenes Wissen präsentiere. Und da könnt ihr gerne mal reinhören und ein bisschen mehr über uns und unser Unternehmen erfahren, wenn ihr euer eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement aufs nächste Level bringen wollt.
Hannes, das war ein schöner Abschluss. Ich danke dir für eine Stunde guten Content und tolle Ideen. Und ja, freue mich auf ein Wiedersehen. Wir gucken uns das bei uns hier im Unternehmen auch nochmal an. Wir sind ja nicht so weit auseinander. Wir sitzen ja gemeinsam in MV. Frage für die Zuhörer, wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich bin aus Bayern, betreust du auch Kunden, die jetzt weiter weg sind? Oder sagst du, nee, komm, ich bleib schon so Berlin, Hamburg, Mecklenburg oder wo ist so dein Arbeitskreis?
Also wenn wir über das Thema digitales Gesundheitsmanagement sprechen, dann sind wir natürlich auch über die deutschen Grenzen hinaus erreicht. Mhm. Ansonsten ist unser derzeitiges Einzugsgebiet so der Nordosten Deutschlands. Also wir reden hier von Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. In den kommenden Jahren ist es auch vorgesehen, in weitere Bereiche zu expandieren. Baut einfach mal den Kontakt auf, weil selbst wenn wir nicht helfen können, dann haben wir eben alleine durch den Podcast ein großes Netzwerk von Kooperationspartnern, die wir dann eventuell zusammen matchen können, an den Stellen, wo wir selber dann nicht helfen und unterstützen können.
Sehr cool. Hannes, ich danke dir. Alles Gute und bis ganz bald.
Danke, danke.